Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir werden die Ghettos komplett abwickeln. Und heute stellt die Regierung eine neue, markante und zielorientierte Strategie vor. Ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften, ohne Ghettos bis 2030.
2018 war das, da sagte der ehemalige dänische Staatsminister Lars Løkke Rasmussen sogenannten Ghettos den Kampf an. Sie sollen aufgelöst und neu durchmischt werden. Und was ein Ghetto ist, das definiert die dänische Regierung gleich mit. Über die Kriminalitäts- und Arbeitslosenrate vor Ort nämlich. Ist die zu hoch, landet ein Wohngebiet auf der Ghetto-Liste. Die wird jedes Jahr aufs Neue herausgegeben. Und wenn ein Viertel hier über mehrere Jahre hintereinander auftaucht, dann wird eingegriffen. Sprich, BewohnerInnen werden umgesiedelt, Gebäude abgerissen oder saniert. Mit der Hoffnung, dass das einstige Problemviertel dann für eine reichere Klientel interessant wird. Neben der Tatsache, dass auf diese Weise ganze Viertel und ihre BewohnerInnen stigmatisiert werden, wird das Ghetto-Gesetz von vielen Menschen außerdem als rassistisch empfunden, da in den Wohngebieten auf der Liste häufig Menschen mit Migrationshintergrund leben. Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Dänemark unterwegs war mein Kollege Timur Göksche, der hat selbst ein paar Jahre in Kopenhagen gelebt und hat sich im Viertel Mjölnerparken umgehört, was gar nicht so einfach war, wie er erzählt hat. Denn seitdem das Viertel offiziell zum Ghetto deklariert wurde, sind die Menschen vor Ort nicht mehr so gut zu sprechen auf Medien, die oft nach der großen, krassen Story suchen. Dabei geht es hier um Einzelschicksale von Menschen, wie Jenny Milstel zum Beispiel.
Det de laver her nu, de tager altså taget ned deroppe. Alle badeværelser, alle køkkener smider de ud.
Janni Milstel schaut aus dem Fenster. Sie beschreibt, was mit dem von Bauplan umhüllten Haus direkt nebenan in Kopenhagener Sozialbauviertel Mjölnerparken passiert. Es wird gerade vollständig renoviert, von außen wie von innen. Ein neues Dach wird eingezogen, die oberste Etage soll zweistöckig werden. Dort sollen Penthouse-Wohnungen entstehen, die mehr Geld einbringen, sagt Jenny Milstel. Stück für Stück sollen so alle Häuser in Mjölnerparken renoviert werden. Das wurde 2015 so beschlossen. Über ein Jahr wird nun gebaggert, gehämmert und gebohrt. Die zierliche 85-Jährige führt mich durch ihr Zuhause. Es ist ein besonderes Zuhause, denn sie wohnt in Midgården, Dänemarks ältester Senioren-WG. 35 Jahre gibt es die Wohngemeinschaft schon im Mjölnerparken. Ein Ensemble aus 18 kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen, verteilt auf die Hauseingänge mit den Nummern 48 und 50. Janni Milstel zeigt mir die Gemeinschaftsräume. Eine große Küche, Bad und WC und ein Esszimmer mit eigener Bücherecke. Hier stehen zum Verschenken aussortierte Bücher der BewohnerInnen. Damals noch als reine Frauen-WG geplant, hat sich Ende der 1980er Jahre eine Gruppe engagierter Frauen mit Midgården einen Traum erfüllt. Sie konnten die Wohnungsbaugesellschaft damals von dem Projekt einer Senioren-WG überzeugen. Da befand sich Mjölnerpark noch im Bau. Hey. 1987 ist es dann soweit. Die neuen Mitbewohnerinnen betreten zum ersten Mal die neuen Räumlichkeiten. Eine Dokumentarfilmerin begleitet sie in dieser Zeit. Die Aufbruchstimmung und Freude sind darin überall zu spüren. Über vier Wohnblöcke erstreckt sich Mjölnerparken im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro. Ein Großteil der Wohnungen sind Sozialwohnungen. Bevor die Renovierungsarbeiten losgingen, lebten hier knapp 1800 Menschen, viele mit Einwanderungsgeschichte. Vom hippen Multikulti-Flair der umliegenden Nachbarschaft ist in Mjölnerparken aber nicht viel zu spüren. Die roten Backsteingebäude sind ziemlich heruntergekommen, viele Haustüren schließen nicht mehr, die Farbe blättert von den Fensterrahmen ab. Ein Kontrast zu dem durchdesignten, langgezogenen Superkielenpark direkt nebenan. Mit seinen Sport- und Grillplätzen, den einladenden Picknickwiesen, symbolisiert er das Zusammenleben in einem der vielfältigsten Viertel Kopenhagens. Aber Vielfalt ist in Dänemark nicht gleich Vielfalt. Mjölnerparken zum Beispiel gilt im Land seit vielen Jahren als Synonym für eine gescheiterte Integrationspolitik. Statistiken belegen die hohe Kriminalitäts- und Arbeitslosenrate hier. Und trotzdem, Jenny Mistel lebt seit 14 Jahren gerne in Mjölnerparken, trotz des schlechten Rufs ihres Viertels.
Ich opfatte das nicht so, das ist wie wenn man hier.
Wenn man hier wohnt, ist das anders. Zum Beispiel sind da junge Männer, bei denen andere sagen, oh, vor denen sollte man Angst haben. Aber die sind eigentlich sehr freundlich. So oft ist da einer, der, wenn ich etwas trage, mich fragt, ob er das nicht für mich in den Hauseingang tragen kann. Das finde ich toll. Das sind Jungen und Mädchen, die mich fragen. Aber es ist ja besonders bei den Jungs, über die gesagt wird, dass die alle gefährlich sind. Und das sind vielleicht ein paar von denen in bestimmten Situationen. Aber auf jeden Fall nicht bei uns älteren Menschen. Zu uns sind sie unglaublich lieb.
In Mjölnerparken kennen sich viele persönlich und Jenny wird von den BewohnerInnen oft um Rat gefragt. Häufig geht es auch um praktische Dinge, zum Beispiel, wenn ein Familienfest ansteht und Stühle gebraucht werden.
Mjölnerparken ist wie ein Dorf. Wir kennen uns. Wenn ich draußen rumgehe, kommen viele und grüßen mich und fragen, wie es mir geht. Also ich fühle mich sehr geborgen und es ist schön, dass man immer wen findet.
Doch damit soll nun Schluss sein. Mjölnerparken ist ein sogenanntes Ghetto. So sieht man das mehrheitlich in der dänischen Politik. Jährlich gibt die Regierung seit 2010 eine Liste mit problematischen Stadtvierteln in Dänemark heraus. Ursprünglich wurde sie Ghetto-Liste genannt. Nach zahlreichen Protesten von Menschenrechtsorganisationen im Land ist das Wort Ghetto inzwischen durch Parallelgesellschaft ausgetauscht worden. Aber der Inhalt ist gleich geblieben.
In Dänemark ohne Parallelsamfund.
Ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften, ohne Ghettos bis 2030.
Und auf die Ghetto-Liste folgte 2018 dann das Parallelgesellschaftspaket, auch Ghetto-Paket genannt. Verabschiedet wurde es vom damaligen Staatsminister Lars Løkke Rasmussen. Mit Unterstützung der meisten Parteien in der Regierung und auch der Opposition wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Mit dem Ziel, keine Parallelgesellschaften und Ghettos in Dänemark bis 2030. Für die Vorstellung des Pakets kommen damals der Staatsminister und einige der MinisterInnen, die daran mitgearbeitet haben, extra nach Mjölnerparken. Sie werden von Sprechchören der BewohnerInnen empfangen. Die protestieren mit Gleichheit vor dem Gesetz und unterstützen statt bestrafen, weil sie wissen, was ihnen durch das Ghetto-Paket droht. Neben einer Begehung des Viertels findet auch eine Pressekonferenz mit anschließender Fragerunde statt. Die BewohnerInnen sind hierzu nicht geladen. Sicherheitskräfte vermuten Unruhen.
Es steht richtig viel auf dem Spiel. Unser Wohlergehen, wenn das Geld in die Arbeitslosenhilfe fließt, statt in Pflegeheime oder Schulen. Unsere Sicherheit, wenn kriminelle Banden durch die Straßen ziehen. Und ganz grundlegend bin ich tief besorgt, wenn unsere dänischen Werte uns nicht zusammenhalten, die uns als Volk ausmachen. Wir müssen unser Land wiedererkennen können.
Lars Løkke Rasmussen ist es bei dieser Konferenz wichtig zu unterstreichen, dass sich die Mehrzahl der eingewanderten BürgerInnen an Recht und Ordnung hält. Doch es gäbe trotzdem zu viele, die das nicht täten. Und das liege an der schlechten und naiven Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Es seien einfach zu viele EinwanderInnen ins Land gekommen. Für ihn gäbe es auf der Dänemark-Karte Stellen, die er nicht wiedererkennen würde.
Wohngegenden, die von öffentlichen Einrichtungen vernachlässigt werden und wo viel zu wenige eine Arbeit haben. Wohngegenden, in denen viele Menschen kein Dänisch sprechen können, obwohl sie seit 10, 20, 30 Jahren in Dänemark leben. Wohngegenden, in denen wenige eine Ausbildung haben, es mehr Kriminelle gibt als woanders im Land. Gegenden, in denen Frauen weniger wert sind als Männer, in denen Kinder in einer Gegenkultur aufwachsen. Orte, an denen Eltern bestimmen, wen ihre Kinder lieben dürfen und wen nicht. In Dänemark ist das nicht normal. Aber das kommt hier vor. Und das gehört nicht zu Dänemark.
Auf dem Weg ins Kopenhagener Rathaus. Mitten in der Innenstadt steht das prächtige Gebäude aus rotem Backstein, mit seinem Turm, der die Stadtsilhouette bis heute prägt. Dort bin ich mit Line Barfull verabredet, Bürgermeisterin für Technik und Umwelt. In ihrem Bereich fällt auch das Ressort Bauen. Sie ist Mitglied der Partei Die Einheitsliste, eine der wenigen Parteien, die 2018 gegen das Ghetto-Paket gestimmt hat. Line Barfuhl kann mir verraten, wie Stadtviertel auf der Liste der Parallelgesellschaften landen und welche Konsequenzen ihnen drohen.
Man geht ut og kigger på en række boligområder i Danmark.
Man schaut auf eine Reihe Wohngebiete in Dänemark, beschließt Kriterien und schaut dann, wie die Gegenden zu den Kriterien passen.
Im Prinzip müssen zwei Kriterien auf jeden Fall zutreffen. Die Größe des Viertels von mindestens 1000 Menschen und der Anteil der BewohnerInnen aus nicht-westlichen Ländern von mindestens 50%. Da zählen auch Menschen dazu, die in Dänemark geboren sind. Daneben gibt es vier weitere Kriterien, von denen mindestens zwei erfüllt werden müssen. Zum Beispiel muss im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt eine mindestens dreimal höhere Kriminalitätsrate oder eine 40% höhere Arbeitslosenrate vorherrschen. Bleibt das Viertel 5 Jahre hintereinander auf der Liste, muss die Quote der Sozialwohnungen auf 40% gesenkt werden.
Falls es dort zu viele bestimmte Menschen gibt, wird beschlossen, dass sie wegziehen müssen. Und die Anzahl an Sozialwohnungen in dem Viertel wird verringert, indem entweder neue Wohnungen gebaut werden, die keine Sozialwohnungen sind, oder Sozialwohnungen verkauft oder abgerissen werden.
Die Wohnungsbaugesellschaft Bovita, die Eigentümerin der 4 Wohnblöcke von Mjölnerparken, hat sich für den Verkauf von 2 Wohnblöcken entschieden, um die Quote der Sozialwohnungen zu senken. Verkauft werden soll auch das Gebäude, in dem die Senioren-WG mit Gordon zu Hause ist. Die BewohnerInnen müssen bis zum 15. September ausgezogen sein. Line Barfuhl ist frustriert über die Entscheidung von Bovita. Zwar sieht das Ghetto-Paket vor, dass Betroffene Ersatzwohnungen angeboten bekommen, allerdings befinden die sich meistens nicht in Nørrebro, sondern in weiter entfernten Stadtteilen wie Valby oder Amager. Auch sind die Mieten in der Regel höher. So erzählen es die Betroffenen in Mjölnerparken. In anderen Kopenhagener Stadtvierteln konnte verhindert werden, dass EinwohnerInnen umgesiedelt wurden. Nur in Mjölnerparken nicht.
Das Gesetz geht nur hin und sagt, ihr dürft hier nicht sein, weil eure Eltern und Großeltern aus einem anderen Land kommen. Von Seiten der Wohnungsbaugesellschaften, der Kommune und von privaten Organisationen gibt es einen enormen Einsatz, was soziale Angebote in den Vierteln angeht. Die funktionieren und sie helfen Leute, eine Ausbildung oder Arbeit zu finden. Oder sie bekommen Zuschüsse für die Schule und den Kindergarten. Wir sollten denen lieber zu einem besseren Leben helfen, als mit dem Finger auf sie zu zeigen und sie aus ihren Wohnungen zu schmeißen.
Gegen den Rauschmiss gehen die BewohnerInnen aus der Senioren-WG in Mjölnerparken gerichtlich vor. Sie haben sogar 2 Rechtsklagen am Laufen. Eine gegen die Kündigung an sich und eine weitere gegen das Ghetto-Paket, das aus ihrer Sicht vor allem rassistisch und diskriminierend ist. Auch die Vereinten Nationen kritisieren das Gesetz. Und auch Troels Schulz-Larsen. Er ist Dozent an der Universität in Roskilde und forscht schon seit Jahren zu vernachlässigten Stadtvierteln. Bei aller Problematik möchte er die positiven Entwicklungen in diesen Quartieren nicht außer Acht lassen.
Es stimmt nicht, dass es keine guten Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme gibt, weil wir beobachten durchaus, dass richtig viele dieser sozialen Angebote funktionieren, die es in Dänemark gibt. Maßnahmen für junge Menschen zum Beispiel, für Ausbildung und Beschäftigung. Also wenn wir auf Daten schauen, die einen längeren Zeitraum abbilden, dann ist das eigentlich eine positive Entwicklung.
Troels Schulz-Larsen fordert, individuell auf die konkreten Probleme vor Ort zu schauen.
Wir lösen mit dem Ghetto-Gesetz nicht die Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Und wir lösen auch nicht das Problem der gläsernen Decke auf dem Arbeitsmarkt.
Wie kann mehr billiger Wohnraum entstehen? Was kann gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt getan werden? Und wie kann die Kriminalität in manchen Stadtvierteln noch weiter bekämpft werden? Neben den strukturellen Problemen, die durch das Ghetto-Gesetz nicht gelöst würden, entstünden zusätzlich noch andere, so Troels Schulz-Larsen.
Wir produzieren eine systematische Stigmatisierung dieser Wohngebiete, die für die dort wohnenden Menschen negative Folgen hat. Das beeinflusst deren persönliches Selbstwertgefühl und Selbstverständnis. Aber das beeinflusst zum Beispiel auch deren Beschäftigungsmöglichkeiten, und zwar negativ. Damit entsteht Diskriminierung.
Gerne hätte ich über diese Einschätzung auch mit VertreterInnen von Bovita gesprochen, um auch ihre Sicht auf die Situation vor Ort im Mjölnerparken nachvollziehen zu können. Leider standen sie weder für ein Interview noch für eine schriftliche Stellungnahme zur Verfügung.
Ich fühle mich diskriminiert aufgrund meiner Ethnizität. Ich habe den verkehrten Namen, ich habe den verkehrten Religion, für den verkehrten Aussehen.
Julia fühlt sich diskriminiert, weil sie in den Augen der dänischen Regierung offenbar eine falsche Herkunft, eine falsche Religion und einen falschen Namen hat. Auch sie wohnt mit ihrer Familie in Mjölnerparken und das seit 23 Jahren. Julia ist nicht ihr richtiger Name. Die um die 50-Jährige möchte anonym bleiben. Sie hat Angst, dass die Wohnungsbaugesellschaft Bovita ihre Aussagen gegen sie verwendet. Denn auch sie klagt gegen ihre Kündigung und nimmt das Angebot einer Ersatzwohnung nicht an. Mit mir zu reden hat sie viel Mut gekostet. Ich treffe sie im Nachbarschaftscafé in Mjölnerparken. Jeden Montagabend können hier BewohnerInnen vorbeischauen und sich mit anderen unterhalten und austauschen. Über das Leben und ihre Sorgen. Oder es findet wie heute ein Workshop für die BewohnerInnen statt. Diesmal geht es um Trickbetrug im Internet, ein Angebot speziell an ältere Menschen. Meistens wird inzwischen aber juristischer Beistand gesucht. Während der Öffnungszeit ist eine Person für Rechtsberatung anwesend. Das Café ist für die BewohnerInnen ein vertraulicher Raum an einem Ort, der für sie in erster Linie ein Zuhause ist.
Ja, ich elske den hier Sammelblending. Deine Farbe, dein Leben, deine Verschiedenheit.
Ich liebe diese Mischung hier. Hier gibt es Farbe, Leben, Verschiedenheit. Und eigentlich ist es komisch, aber trotz dieser verschiedenen Farben, Sprachen und Gerüche passen wir zusammen. Auch wenn wir verschieden sind, klappt es, dass wir eine kleine, schöne Gemeinschaft sind. Unsere Gemeinschaft in Mjölnerparken.
Während Julia über ihr Viertel redet, strahlen mich ihre müden Augen an. Doch gleichzeitig wirkt sie verunsichert. Sie trinkt häufig aus ihrem Kaffeebecher, das Smartphone liegt auf ihrer Zigarettenschachtel und ist immer im Blick. Julia ist fassungslos, dass so ein Gesetz in einem Land wie Dänemark beschlossen wurde. Für sie ist es diskriminierend und rassistisch. Deswegen und aus persönlichen Gründen kämpft sie gegen das Gesetz.
Ich möchte nicht, dass meine Kinder das Gleiche erleben, was ich erlebt habe. Ich komme aus einem Land, in dem Krieg herrschte. Ich habe ethnische Säuberungen erlebt und ich weiß, zu welchen Konsequenzen dieser Rassismus und diese Diskriminierung von Seiten der dänischen Regierung führen. Ich habe das als Kind erlebt und ich möchte es nicht noch einmal erleben. Aber ich habe keine Wahl. Ich fühle mich machtlos.
Was würde sie den Verantwortlichen aus der Politik sagen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte?
Er will geht im Fackfinger.
Ich hätte auch gerne mit PolitikerInnen aus der aktuellen oder den ehemaligen Regierungen gesprochen, die das Gesetz zu verantworten haben. Oder mit der Opposition, die das Vorhaben zum Großteil mit unterstützt. Leider war auch hier niemand für ein Interview oder eine schriftliche Stellungnahme bereit. Ich hätte sie gerne gefragt, woher eigentlich diese Zahlen und Quoten für das Ghetto-Paket kommen. Und warum sie so festgelegt wurden. Denn am Ende kann ein Prozentpunkt das Leben der Menschen in einem bestimmten Wohnviertel mitunter drastisch verändern. Eine Antwort auf diese Fragen hat mir letztendlich Dozent Troels Schulz-Larsen gegeben.
Selve Ghetto-Listen udspringer af en forsøgsordning helt tilbage i 90'erne, hvor man sagde...
Die Ghetto-Liste stammt ursprünglich von einem Pilotprojekt aus den 90ern, in dem man versuchte, den Zuzug von Menschen in die Wohngegenden zu begrenzen. Man hatte damals analysiert, dass jedes Mal, wenn die Leute Arbeit gefunden oder ihr Leben auf die Reihe bekommen haben, sie sehr wahrscheinlich aus der Wohngegend weggezogen sind. Und dann sind neue Arbeitslose oder Menschen mit sozialen Problemen in die Gegend gezogen. Soll heißen, damit wurden die Probleme der Gegend nicht gelöst. Deswegen möchte man gerne steuern, wer in dem Viertel wohnt, damit sich die Probleme nicht an einem Ort konzentrieren.
Aus diesem Pilotprojekt aus den 90ern wurden die heutigen Ghetto-Listen-Kriterien wie die Arbeitslosigkeit und die Größe eines Stadtviertels abgeleitet. Die Kriterien der Herkunft und Kriminalität stammen aus jüngerer Zeit, genauer gesagt aus dem Jahr 2010. Damals war Wahlkampf und die Integrationsfrage das Top-Thema. Neben Mjölnerparken entsprechen in ganz Dänemark noch 8 weitere Stadtviertel den Kriterien der Ghetto-Liste. Gellerup in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, gehört auch dazu. Ein Stadtteil mit 33 Wohnblöcken, in dem fast dreimal so viele BewohnerInnen leben wie in Mjölnerparken. Die Umsetzung der Vorgabe aus dem Ghetto-Paket ist hier schon viel weiter fortgeschritten. Einen Teil der 15 Wohnblöcke, die dem Erdboden gleichgemacht werden sollen, gibt es schon nicht mehr. Aber in Gellerup wird auch gebaut.
Der er flere nye veje, der ligesom går igennem området. Man har bygget en ny bypark.
Es gibt viele neue Straßen im Viertel. Es gibt auch einen neuen Stadtpark, einen neuen Kunstrasenplatz, eine neue Bibliothek und ein neues Gemeindehaus. Es wurden auch neue Studierendenwohnheime und ein neues Verwaltungsgebäude für die Wohnungsbaugesellschaft gebaut.
Jonas Strandhold-Back ist Anthropologe an der Aarhus-Universität und hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit der Umgestaltung von Gellerup beschäftigt. Er verrät mir, dass die Stadt Aarhus und die Wohnungsbaugesellschaften in Gellerup schon vor dem Ghetto-Paket beschlossen hatten, das Viertel zu verändern und aufzuwerten. Allerdings längst nicht so drastisch, wie es das Ghetto-Gesetz verlangt. Zurück zu Julia im Nachbarschaftscafé vom Mjölner Parken. Mittlerweile hat sich das Café ein bisschen geleert. Doch Julia hat viel zu erzählen. Sie hat sich warm geredet und die Erfahrung von Ungerechtigkeit gibt ihr die Kraft zu kämpfen. Für sich, ihre Familie, aber auch für ihre NachbarInnen und FreundInnen im Mjölner Parken.
Bis zum letzten Schweißtropfen. Ich werde nicht aufgeben. Solange ich lebe und solange wir durchhalten, machen wir das. Bis wir gewinnen. Und wir werden gewinnen. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Für Jenny Milstel und die Senioren-WG mit Gordon geht es ums Prinzip. Sie klagen gegen die Regierung, um nach der Renovierung wieder zurück in ihre Wohnung in Mjölner Parken ziehen zu dürfen. Gegen die Renovierung haben sie nichts, im Gegenteil. Sie haben ihr, wie ein Großteil der anderen BewohnerInnen, sogar zugestimmt, als erstmals davon die Rede war. Da war allerdings noch nicht entschieden, dass sie nach dem Auszug nicht mehr zurückkommen sollen. Das gilt erst seit dem Ghetto-Paket 2018. Die angebotene Ersatzwohnung mit unbefristetem Mietvertrag hat Jenny Milstel abgelehnt. Sonst müsste sie ihre Klage zurückziehen und einen Schlussstrich unter das WG-Leben ziehen. Aber das will sie auf gar keinen Fall. So oder so steht aber fest. Spätestens am 15. September müssen sie und ihre MitstreiterInnen ausziehen. Das Gericht wird sich aller Voraussicht nach erst nach dem Auszug mit der Klage beschäftigen. Und trotzdem.
Ihr will kämpfen den hier Kampf.
Ich werde diesen Kampf kämpfen. Es gibt viele, die sich darüber wundern, wie man sich das antun kann, wenn man eine andere Wohnung angeboten bekommt. Aber ich werde kämpfen, zusammen mit den verbliebenen 8 aus der Senioren-WG.
Andere ehemalige MitbewohnerInnen sind inzwischen ausgezogen, leben in einer Ersatzwohnung. Sie haben aufgegeben. Die Strapazen und der Stress wurden einfach zu groß.
Der Druck wächst auf die BewohnerInnen in sogenannten Ghettos in Dänemark. Unterwegs vor Ort war Timur Göksche. Morgen geht's hier im Podcast dann um den Kaffeeanbau in Brasilien und wie dieser unter dem Klimawandel zu leiden hat. Wir freuen uns, sollte Ihnen die Weltzeit gefallen, wenn Sie diese auch teilen oder uns im Podcatcher Ihrer Wahl Sterne hinterlassen oder auch eine Rezension. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie's gut. Thank you.